Hallo und herzlich willkommen bei Männer, die weinen, ein Podcast für Männer, die weinen und für alle anderen Menschen. Heute ist ein Sonntag ausnahmsweise, es ist kein Samstag, gestern war ein zu voller Tag, zumindest für mich, um aufzunehmen. Und deshalb sind wir heute mit etwas Verspätung an diese Folge herangetreten und recorden sie jetzt. Dennoch, Freunde, Freundinnen, es gibt keine guten Neuigkeiten. Die Los Angeles Lakers mit LeBron James sind tragisch ausgeschieden gegen die Phoenix Suns, weil Anthony Davis aus Styropor besteht, sich wieder verletzt hat und LeBron keine 26, sondern 36 Jahre alt ist. Und jetzt bin ich tief traurig durch diese Woche gegangen und musste mich erst wieder mental aufrichten von dieser tragischen Wendung unserer aller Leben. Tja, ich weiß nicht mal mehr, wen ich jetzt in der NBA die Daumen halten soll. Das stürzt mich in eine tiefe Sinneskrise. Aber wer mich aus dieser Sinneskrise wieder emporholen kann, indem wir zusammen einen Podcast aufnehmen, ist der mir virtuell gegenüber sitzende Felix.
Ja, große Aufgabe, aber gut Tag. Ja, wie gesagt, Podcast bisschen später, aber dafür brühwarm. Also.
Oh, ja, literally, weil auch draußen brühwarm. Ich weiß ja nicht, wie... In Göttingen gab es wohl ein sich entladendes Hitzegewitter, allerdings nicht in Berlin. Und deshalb ist die Luft hier auch immer noch etwas schwer. Und das ist so die Umgebung, in der Konsti am wenigsten thriven tut. Ich bin dazu nichts mehr fähig. Es ist alles schrecklich und furchtbar und ich schwitze viel zu schnell. Und oh, nee, gar nicht geil. Männer, die schwitzen. Aber so ist das leider Gottes im Moment. Ja, Felix, wie ist es? Wie ist es denn so?
Im Grunde, heute ganz gut. Ich habe gestern all meine Arbeit gemacht, die ich Freitag gekriegt habe. Das heißt, ich muss jetzt erstmal gucken, wann mein Chef mir neue Arbeit gibt. Das ist ganz gut. Ich habe sonst heute nicht so viel vor. Ich will ein bisschen weiter ein paar D&D-Adventures lesen und die vorbereiten für, weiß Gott, ich weiß gar nicht wann, aber irgendwann in der Zukunft. Für Dienstag das Warhammer-Adventure vorbereiten, ne? Werde ich vielleicht ein paar Hobby-Dinge tun und irgendwie, dann muss ich mich, die schwierigste Entscheidung, die ich heute treffen muss, ist, ob ich eine Pizza bestelle oder ob ich zum Inder gegenüber um die Ecke gehe und da was abhole. Ich hatte schon
das sind die
Sonntage.
Schweren Entscheidungen des Lebens. Es klingt nach einem sehr 21st Century Sonntag, was ich aber auch ganz schön finde. Es ist eigentlich ja auch dazu da, dieser Tag, dass man einfach mal gar nichts tut. Bei mir ist es eher so, ich habe im Moment viele Dinge zu tun und habe sie aufgeschoben, weil ich dachte, oh, ich krieg das schon hin, kein Problem, jetzt bin ich im Groove drin. Und dann gab es so unvorhergesehene Ereignisse wie, wir besuchen spontan meine Schwester und machen einen Riesenspaziergang um den See oder wir zelebrieren den Geburtstag meiner Freundin, also an dieser Stelle alles Gute nachträglich nochmal, aber ich habe ihr schon am Tag gratuliert, insofern ist das schon okay. Aber da haben wir dann auch nichts gemacht, natürlich auch nichts für den Podcast, nichts für die Uni und jetzt sitze ich hier, meine Vorlesung für die Uni ist immer noch nicht vollständig abgearbeitet, aber immerhin schon zur Hälfte und meine innere To-Do-List ist ein bisschen angeschwollen und zeigt auf sich.
Ich bin froh, dass ich nicht mehr zur Uni gehe.
Ja, du.
Also gerade auch so Fernlehre. Ja, ne, gerade so Distanz-Uni und sowas. Ich glaube, da wäre ich komplett gestorben.
Aber auf der anderen Seite ist es ganz geil, die Vorlesung einfach mal anhalten zu können. Ja. Also es ist wie, wenn wir etwas sehr Tiefgründiges sagen, könnt ihr ja auch einfach die Podcast-Folge pausieren und darüber nachdenken. Und so ist es auch ein bisschen bei allgemeiner Psychologie. Und ich habe mittlerweile herausgefunden, dass man die Vorlesung vorspulen kann. Man kann einfach die Geschwindigkeit verdoppeln oder in meinem Fall für 1,25-fachen. Hätte ich das in der Vorlesung davor gewusst, bei so einem alternden Professor, der sich quasi in den Schlaf befördert hat beim Vorlesen, dann wäre ich da auch besser durch das Semester gekommen. Meine jetzige Professorin ist 1000-mal besser. Aber Shoutout an Frau Dr. Jana Lüttke. Ganz hervorragende Vorlesung grundsätzlich. Aber ich spule trotzdem vor, damit ich mich ein wenig weniger gedulden muss. Und das ist das, was mich im Moment beschäftigt. Aber bei den Temperaturen hat man ja auch Besseres zu tun. Dennoch, mein Impuls für diese Folge auch ein bisschen nochmal hier reinzugeben, entstigmatisiert, dass man bei warmem Wetter nicht rausgeht. Ich finde das voll in Ordnung, dass man dann auch einfach in seinen vier Wänden bleibt und nicht draußen verbrüht. Ich gehöre nämlich dazu. Ich bin sowas von weiß. Ich bin quasi Milch von der Hautfarbe her. Und werde sofort Tomate, wenn ich länger als 2 Sekunden ohne Sonnencreme in der Sonne bin. Ich habe auch schon Sonnenbrand durch Fensterscheiben bekommen. Das ist nicht möglich, sagen mir dann die Leute. Ich sage dann, ich weiß und verweise trotzdem auf meinen Sonnenbrand, der von nichts anderem kommen kann. Ja, und solche Sachen passieren mir im Sommer. Deshalb, Leute, bleibt drinnen und nehmt Podcast auf, so wie wir heute, diese Folge. Yay!
Gründet doch einfach mal einen Podcast. Das ist ganz
gründet einfach. Einen Podcast, stay inside and create a podcast. Mhm. Genau, so ist es. Ja, wie was tut die alte Angststörung, Felix? Hast du diese Woche damit zu tun gehabt? Die letzten 2 Wochen, das ist ein bisschen mehr Zeit ins Land gegangen seitdem.
Das ist so witzig. Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, wenn ich müde werde, kriege ich Angstzustände.
Ja,
haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich, ne? Und gestern Nacht auch schon wieder. Es wurde später, ich war müde. Und das Ding ist, das ist so geil. Ich bin eingeschlafen und es ist so völlig absurd, wie mein Gehirn anscheinend funktioniert. Und mein Gehirn ging so zu Szenen, die ich irgendwann mal gesehen habe in irgendwelchen Videos oder die ich irgendwie mal erlebt habe. Weil ich hab Höhenangst. Und dann habe ich so im Bett gelegen, war kurz vorm Einschlafen und ich so, richtig. Und ich so, dieses eine Fenster in dieser Wohnung, wo du vor 2 Jahren mal gewohnt hast. Oder dieses eine Hochhaus, was du da mal in diesem Video gesehen hast. Balkone generell. Und dann war ich so, ich musste fast ein bisschen lachen, weil ich so dachte, hä, was ist los jetzt mit meinem Gehirn, dass es mir jetzt gerade irgendwie diese Bilder zuschustert?
Ja, manchmal rennst du dein Gehirn im Schlaf nochmal irgendwie durchs Archiv und kommst so zurück und ist so, boah, weißt du, was ich gerade voll Gruseliges gefunden habe? Hier. Und man selber so, warum? Ja, voll cool. Nee, geh weg.
Das hättest du doch mal in der Kiste lassen können, du Vollidiot. Nein, aber ich muss es dir ja zeigen. Aber warum denn?
Ungeil.
Ungeil. Ja, aber das ist einfach so, das ist, müsste halt vielleicht einfach mal früher ins Bett gehen. Ich sag mir das aber jeden Tag und dann mach ich's trotzdem nicht. Also, mal gucken. Vielleicht irgendwann mal.
Und was macht das Weinen?
Ich hab geweint. Und zwar war das wieder, aber nur so ein bisschen, so ein ganz dramatisches, so ist mir so eine Träne.
das Movie-Crying.
Ja, aber ich hab Freitag habe ich immer Besuch von meinem guten Freund Johannes. Shoutout an Johannes.
Das ist wie, Johannes ist wie Herr Mohn, nur dass er nicht montags vorbeikommt, sondern freitags.
Herr Frei.
Herr Frei.
Und das wäre so lustig, wenn er so heißen würde, tut er nicht. Aber auf jeden Fall kommt der immer freitags vorbei und normalerweise gucken wir immer Scum, ne? Also eine norwegische Teenager-Serie. Jetzt haben wir angefangen, diesen Freitag haben wir die 2. Staffel von Ragnarok geguckt, dieser anderen norwegischen Teenager-Serie über Supernatural und irgendwas. Und in dieser ersten, wir haben die ersten 2 Folgen geguckt, weil die sind ja immer 50 Minuten lang, also da kannst du mal nicht so viel von gucken. Und gibt ja auch nur 6 pro Staffel. Und in der ersten Folge wird halt so ein, Achtung, Ragnarök-Spoiler. Wer die Serie noch gucken will, nicht geguckt hat, hört jetzt weg.
You have been warned.
3, 2, 1, Spoiler. Ja, in der ersten Staffel, erste Folge, wird ein Charakter eingeführt, Isolde. Und Isolde ist ein ganz, ganz großartig, wundervoll, super sympathisches Mädel eigentlich. Ich sag jetzt Mädel, weil das sind ja Schulkinder. Also war das Schulkinder, Schulteenager. Ja. Ist kein Diminutiv. Und die ist halt so Umweltaktivistin und irgendwie. Und im Laufe dieser ersten Folge kriegt man halt massiv Sympathien für sie, aber sie stirbt halt auch direkt am Ende. Ist halt so, also die Serie ist halt so, guck mal, die ist cool, oder? Das wird jetzt die beste Freundin vom Hauptcharakter. Oder auch nicht. in der ersten Folge von der 2. Staffel taucht sie halt nochmal auf, so quasi im Jenseits, in so einer Art Vision, die der Hauptcharakter hat. Und dann, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und dann steht sie da plötzlich und ich bin so, Isolde, my girl. Und dann muss ich fast ein bisschen weinen. Oh, das war so schön. Da hat sie gesagt, dann sagt sie zu ihm, für den Kampf gegen die Riesen brauchst du Freunde. Und dann sagt er einfach den Satz, du warst die einzige Freundin, die ich hatte.
Und
dann habe ich, da war ich so ein bisschen sehr traurig, ja, das war.
Ja, Freundschaft kann auch zum Weinen anregen.
Ja.
Das ist sowohl in Beobachtung als auch in Eigenerfahrung durchaus möglich. Denn, um das Zepter der Gesprächsführung jetzt mal wieder an mich zu reißen, auch ich habe diese Woche so eine einzige Träne verdrückt. Und zwar beim Herr der Ringe gucken. Ja. Und bei Herr der Ringe gucken kann man an ganz vielen Stellen weinen. Besonders am Ende vom dritten Teil. Da bin ich noch nicht angelangt. Werde ich auch wieder sehr viele Tränen vergießen, wenn das wieder so ist. Ich habe mit meiner Freundin über die letzten Wochen immer mal wieder einen Teil geguckt, auch nicht immer ganz, sondern dann war es halt doch schon irgendwie eins und dann waren wir so, ja, nee, also den Epilog brauchen wir jetzt nicht mehr, machen wir morgen. Und jetzt haben wir die Extended Versions von 2 und 3 in unserem digitalen Besitz, sind jetzt bei Teil 3 angekommen und da gibt es die Szene, als Merry und Pippin sich verabschieden, beziehungsweise sich sehr kurzfristig trennen und sich noch so hinterherrufen und dann rennt Merry auf so eine Aussichtsplattform und will ihn noch hinterher gucken, aber er ist schon zu weit weg und das ist so unglaublich traurig. Weil das sind jetzt voll die Bros und so und die haben so eine schöne Freundschaft und das ist auch in der Extended Version noch ein bisschen schöner aufgeschlüsselt und da habe ich auch so eine einzige Träne vergossen und das war sehr, sehr schön. Die treffen sich ja wieder, alles gut. Oh nein, Herr der Ringe spoilert. Tja, hast du 20 Jahre gebraucht, um diesen Film zu gucken? Selber schuld. So,
nun. Oh Gott, 20, aber du hast ja recht.
Ja, nicht wahr? So, nun, und was war noch? Angststörung. Meine Angststörung war diese Wochen sehr okay. Es war in Ordnung. Es war unauffällig. Ich habe wenig Angstmomente gehabt. Allerdings bin ich auch gerade wieder umgeben von der Freundin, die mich sehr versichert. Wie ein Hokoburg-Schild. So, ja. Sicherheit. Sicherheit gibt auch, Markus Lanz Überleitung, manchmal Menschen das Konzept ihrer eigenen Geschlechtsidentität. Und wir wollen heute über so etwas Ähnliches sprechen. Wir haben uns die Frage gestellt, so ganz grundlegend, wann ist ein Mann, um es mit Herbert Grönemeyer zu sagen?
Besessen vom Geist von Herbert Grönemeyer, der noch gar besessen nicht tot ist. Aber
ja, aber so sein 80er-Spirit, das ist vielleicht auch etwas losgelöst von seiner heutigen Persönlichkeit.
So, und da wir nun besessen sind von Herbert Grönemeyer.
Nein, wir werden nicht reden die ganze Zeit.
Den ganzen Podcast werden wir jetzt so. Nee, Gott sei Dank. Nee, hoffentlich nicht.
Herbert Grönemeyer. Ja, er ist nicht der große Antagonist dieser Folge, aber er hat den Titel gegeben, um Gottes Willen. Alles okay, Ehrenherbert. Und
guter Mann.
Ja, wir haben ein bisschen versucht, uns mit Recherche damit auseinanderzusetzen. Ja, was sagt denn die Science dazu? Aber die Science sagt überhaupt nicht so viel zum Thema, wann ein Mann ist. Und deshalb sprechen wir heute jetzt darüber, Felix.
Ja, genau. Also es ist halt so, wie immer haben wir versucht, uns maximal bildungsbürgerlich darauf vorzubereiten und aufzubereiten, was wir euch mitbereiten wollen. Wir sind ja relativ schnell an unsere Grenzen gestoßen, haben festgestellt, anscheinend wird dazu, zu diesem konkreten Thema, also zu dieser konkreten Fragestellung, wann ist ein Mann, was macht eigentlich Männlichkeit aus, wie definiert sich das, wird anscheinend wenig publiziert. Das hat bestimmt diverse Gründe, aber ja. Jetzt haben wir uns dem Ganzen halt einfach populärwissenschaftlicher, oder gar nicht so wissenschaftlich, also die Wissenschaft kommt jetzt. Das machen wir jetzt im Diskurs, aber die so populär genähert. Und zwar haben wir ein paar Artikel gefunden, wo Menschen halt ihre persönlichen Meinungen wiedergeben. Und da werden wir mal versuchen, ein bisschen was draus zu synthetisieren.
Richtig. Ne? Wollen wir, ja, Felix, wollen wir trotzdem bei uns anfangen?
Gerne.
Was ist denn deine Meinung? Wann ist ein Mann ein Mann?
Ja.
Verrat jetzt nicht zu viel, bleiben wir erstmal oberflächlich.
Ich bleib mal oberflächlich. Also meine persönliche Meinung ist ein Mann, wenn er sagt, dass er ein Mann ist.
Ja.
Und wenn er sich so fühlt.
Ja.
Dann ist ein Mann ein Mann.
Ja. Das sehe ich genauso. Das ist aber jetzt nicht, womit wir eine ganze Folge füllen
können. Das stimmt.
Wie war das denn früher? Wann war denn vor 10 Jahren ein Mann für dich?
Ja, also ich glaube, das ist so dieses
Wie wurdest du diesbezüglich sozialisiert?
Ja, also ganz Stereotyp, ne? Also, worüber wir auch schon immer mal wieder geredet haben, der muskulöse Körperbau oder zumindest der beeindruckende Körperbau. Man darf als Mann ja irgendwie auch einen Bierbauch haben, wenn man wenigstens dicke Arme hat. So.
Ja.
Ja, vielleicht ein Bart, ne? Eine gewisse Art von Humor gehörte da auch immer dazu.
Ja.
So dieser Humor, der nicht immer furchtbar ist. Also gibt auch Instanzen davon, da ist der irgendwie okay, aber Motorräder.
Ja, voll.
Ja.
Das war's auch schon. Rockmusik.
Rockmusik, okay. Macht auch männlich, glaube ich.
Ja.
So, auf so eine auf so eine primitive Art und Weise. Primitiv sein ist auch, glaube ich, sowas, was so bei Männlichkeit viel
ja, so Pipi-Kaka-Furz-Humor auch.
Ja, ja, genau. Und dann aber auch so Höhlenmensch-Ästhetik.
Höhlenmensch, ja, das finde ich auch super. Ich übernehme einfach mal. Mhm. Der männlichste Mann in meiner Kindheit, den ich auch als solchen identifiziert habe, war auf jeden Fall Oliver Kahn. Ich war ja damals auch Fußballfan, als der noch gespielt hat so und ich fand den super. In der WM 2002 war das mein Held, der hat ja alles gehalten, was aufs deutsche Tor kam und fast alles. Und den fand ich klasse. Der war irgendwie so stark und der hat seine Mitspieler angeschrien und so. Hatte ja auch den Spitznamen manchmal so der Affe, ne, wurde ja mit Bananen beworfen aufgrund seiner Höhlenmenschlichkeit, Affenähnlichkeit, im Verhalten zumindest, vermeintlich. Und ja, das war so eine Urmännlichkeit, die mir in meiner Kindheit, glaube ich, begegnet ist. Aber ansonsten, so Stereotyp, finde ich Motorrad auch ein richtig gutes Stichwort. In unserer Nachbarschaft hat ein Polizisten-Ehepaar gewohnt. Und sowohl er als auch sie hatten ein Motorrad. Und das fand ich auch einfach richtig, richtig cool. Und habe ich mit so, dann auch, wenn uns Motorradfahrer entgegengekommen sind, sobald man das erkennen konnte, waren das auch fast immer Männer. Jetzt nicht unbedingt so Hells Angels Motorrad-Gangs, sondern eher so die Ö50, Ö40 Papas, die am Wochenende, am Sonntag mal von der Familie weg dürfen und dann da auf Motorradtour gehen. Das waren auch immer alles Männer. Das fand ich auch männlich, aber ich fand Motorräder immer zu gefährlich und zu doof. Aber ich glaube, Gefahr ist auch etwas, was ich mit so, was ich so sozialisiert bekommen habe. Das machen dann Männer. Die machen das Gefährliche. Männer ziehen auch einen Krieg und Frauen nicht. Deshalb hatte ich immer Angst, wenn mal Krieg ist, dann muss ich und der Rest darf zu Hause bleiben. Das finde ich doof, also als Kind. Genau, weil ich so diese ganzen Zweite Weltkriegs-Dokus von Guido Knopp gesehen hatte, wo immer die ganzen Männer nur im Krieg waren. Und ich war so, Mann, warum? Ich will aber nicht kämpfen gehen. Ich will lieber hier grüne Wiese im Sonnenschein.
Ja, Konsti, pass mal auf, wenn dann die Wehrmacht bei dir klingelt, dann ist aber
ja vorbei. Der vierjährige Konsti hat das geglaubt. Und deshalb war ich immer etwas afraid of war, auf jeden Fall. Das war das. Fällt mir noch irgendwas ein? Wir haben schon viele Sachen gesagt. Also, halten wir fest, Männer sind kräftig oder haben einen beeindruckenden Körper, fahren Motorrad, haben gewöhnungsbedürftigen Humor. Und für mich war auch ein Faktor, genau, andere Behaarung. Also Frauen hatten natürlich lange Haare und Männer tendenziell nicht. So.
Aber dafür Bärte.
Und dafür tendenziell Bärte, genau. Die müssen sich rasieren, das müssen Frauen nicht. Das war für mich auch immer klar. Daran konnte man sie unterscheiden. Genau.
Daran ja. Unterscheidet man Menschen.
Das sind also nun Männerfolge vorbei, bis nächste Woche, jetzt seid ihr schlauer, bumm, nein, also, jetzt dieses ganze Konstrukt von Männlichkeit ist dann aber irgendwie was anderes, jetzt haben wir so die Erkennungsmerkmale so ein bisschen festgehalten, Männlichkeit ist dann so ein bisschen das, ja, was ist denn dann Männlichkeit, wenn wir uns jetzt mal an diesen oberflächlichen Kriterien festhalten, was ist denn dann in der Folge, wie können wir das definieren, was ist denn dann Männlichkeit, ist das einfach das Maß der Mannsein-Intensität oder wie können wir das verstehen?
Der Mannsein-Intensität. Ja, weiß ich nicht. Es ist so dieses Männlichkeit ist, glaube ich, dann in dem Fall das dahinterstehende Konzept, von in dem männliche Stereotype vereint werden.
Ja.
Ne? Also, wenn man dann sagt, okay, ein Mann ist ein Mann, wenn er einen Bart hat und kurze Haare und komischen Humor und irgendwie muskulös und vielleicht auch aggressiv ist. Aggressivität ist auch so ein
ja, Oliver Kahn halt Ding. Auch, ne? Ja, voll.
Ne, Olli Kahn auch, so. Wenn man dann sagt, ein Mann ist ein Mann, wenn er Olli Kahn ist, dann folgt ja daraus ein gewisses Konzept. Und ich glaube, dieses Konzept ist eben dann die Männlichkeit. Also du hast halt deine Blaupause quasi und die grundlegenden Prinzipien, die du aus dieser Blaupause ableiten kannst, wie jetzt zum Beispiel, Olli Kahn ist aggressiv und Olli Kahn hat immer so ein bisschen so Stoppeln im Gesicht gehabt, also der war ja immer rasiert, aber so, ne, so,
ja,
das hat man schon gesehen, dass der Bartwuchs hat, der Mann, und der hat kurze Haare und der ist irgendwie verhältnismäßig muskulös ja auch, der war Profisportler, Und irgendwie, und dann muss man sagen, okay, daraus leite ich ab, wer diese Kriterien erfüllt, ist ein Mann, und diese Kriterien an sich, für sich genommen, sind halt ein Konzept von Männlichkeit. Und wenn dann zum Beispiel jemand, der nach meinem Dafürhalten eine Frau ist, diese Kriterien erfüllt, bin ich verwirrt.
Ja, und genau, also es schwingt auch auf jeden Fall eine Exklusivität mit,
ja,
würde ich sagen, für, ja, oder tut es, also eigentlich, denn auch Frauen können ja männliche Merkmale aufweisen, allerdings in diesem Konstrukt ist das dann schon irgendwie off, es ist ein bisschen, also das eigentlich geht es nicht, aber wenn es geht, dann ist es merkwürdig, I guess. Hm. Also es ist dann so ein bisschen Fremdkörperaneignung, wenn man das sieht. Und es ist für einen Menschen möglich, auch sehr männlich zu sein. Das ist etwas, was wir bisher noch nicht benannt haben. Aber das ist etwas, was sich aus dem Männlichkeitsprinzip ableitet. Wenn ich so diese ganzen Prinzipien, die wir jetzt aufgelistet haben, alle performe oder eins davon besonders stark aufweise, dann bin ich sehr männlich.
Ja.
Oder dann etwas kann sehr männlich sein.
Mhm.
Ne, das Performen dieser Merkmale, die wir gerade genannt haben, das kann man dann adjektivieren und sagen, ja, das ist sehr männlich. Dieser Bart ist sehr männlich.
Ja,
was haben denn die Menschen gesagt, die wir in dem Artikel von dem Goethe-Institut, glaube ich, richtig?
Ja, ganz genau.
Gesagt haben. Sag doch mal.
Ich will gerade noch mal was anderes googeln, was ich gar nicht gemacht habe. Aber Moment. Ich mache das jetzt gerade live. Live-Recherchen im Podcast. Aber erstmal das. Da gibt es eine Gruppe von Leuten. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute nur, die sie da interviewt haben. Und es sind aber trotzdem 6 sehr unterschiedliche Varianten, die man da bekommt. Wir können den Link ja vielleicht einfach auch mal irgendwie als Kommentar unter da. Auf Instagram ist das immer so schlecht mit den Links.
Na, ja, vielleicht, wir können den Link in die Bio packen.
Vielleicht finden wir einen Weg. Ja, wir haben den Linktree. Vielleicht können wir den da.
Ja, wir machen das irgendwie.
Irgendwie
werdet ihr den erreichen können.
Und dann sagen wir euch nochmal wie. Und dann könnt ihr das selber nochmal nachlesen. Und da gibt es verschiedene Varianten. Also es sind auch verschiedenste Leute. Der erste Mensch ist jemand aus Bamberg, 19 Jahre alt, und redet darüber, dass das ist super schwierig, weil ich die Pronouns nicht weiß. Deswegen ist das sehr schwierig. Dieser erste Mensch redet darüber, dass er der Mensch, so, dass er der Meinung ist, dass, wenn er über Ideen von männlichen Idealen nachdenkt, meistens über negative Konzepte nachdenkt, wie zum Beispiel toxische Maskulinität, worüber wir halt eben auch gesprochen haben. Und dann kommt aber auch wieder ein Konzept, was ganz interessant ist. Hier steht Masculine Strength. Also das ist eine Seite vom Goethe-Institut, aber es ist trotzdem auf Englisch wahrscheinlich, weil das Goethe-Institut ja, wie heißt das, international arbeitet häufig.
Ja.
Masculine Strength, das ist ja sowas, was wir auch gerade gesagt haben, maskuline Stärke. Ja. Und dann sagt der Mensch da, ich finde das gut oder ich finde es positiv, wenn jemand ein Bild von maskuliner Stärke projiziert, aber trotzdem emotional offen ist. Oder offen sein kann.
Aha, okay.
Und das ist nicht das erste Mal, dass ich damit irgendwie in Berührung gekommen bin, dass Leute sowas sagen. Und es gibt, das ist so ein bisschen diese Bro-Kultur, weißt du? So diese, die Leute, die so, weiß ich nicht, so semi-aufgeklärte Menschen sind, die auch nichts Böses Wort, semi-aufgeklärte Menschen, oh, da muss ja mal aufhören mit dem Elitismus hier. Aber es gibt so Leute, die sind so diese, die haben irgendwann toxische Gedankenmuster irgendwie so halbwegs identifiziert, aber sie haben das nie so wirklich komplett aufgearbeitet, aber sie sind jetzt halt so drauf. Und die sind so, Bro, das ist nicht cool, Bro.
Mm.
Ja, so. Ihr kennt das Meme vielleicht mit diesen krassen Bodybuildern, die an ihrem Rechner sitzen und so Dinge tippen.
Ja.
Ja, und mit dem kleinen lauchigen Highschooler im ersten Frame. Und dann
genau, der so Insel-Content von sich gibt und Frauen verachtend ist.
King, das ist nicht okay, King. So, ja, genau, also ich glaube, das ist so die Kultur, oder? So, Masculine Strength, die sind ja irgendwie nach allem Dafürhalten, trotzdem haben die immer noch diese Werte, aber sie beinhalten vielleicht nicht so dieses ganz komische, exklusive,
Ja.
merkwürdige, toxische, ablehnende Ding.
Ja, es ist so ein bisschen der Versuch einer Balance zwischen alten Normen, ne, also maskulin gleich Stärke und gleichzeitig Aufheben der Exklusivität gegenüber, ja, solchen Merkmalen wie emotionale Offenheit. Also sozusagen, wir legen beides auf die Waagschale, das eine links, das eine rechts, und das hält sich dann die Waage und ist insgesamt immer noch im Rahmen der Maskulinität zu handeln. Spricht für mich aber auch dafür, dass das grundsätzlich gut gefunden wird, auch wenn es nicht notwendig ist, dass eine in Anführungszeichen maskuline Stärke besteht. Und das finde ich auch,
Ja.
ja,
Ich glaube, dass, also
schwierig.
das ist auf der einen Seite, sind das immer, muss man immer unterscheiden, sind das persönliche Präferenzen oder sind das irgendwie
Ja,
gesellschaftlich geprägt? Und
genau, das finde ich sehr schwer daraus zu
das,
hören,
das
ehrlich
finde ich auch
gesagt.
schwierig und das kann man auch nicht genau sagen, glaube ich.
Ja.
Jetzt sagt der Mensch hier auch noch, ich glaube, dass binäre Geschlechterrollen weiter, ja. Oh, übersetzt du mir mal bitte, will continue to fade away,
Sie
weiter
werden
verblassen
weiterhin,
werden.
ja genau, sie werden weiterhin an Relevanz verlieren,
Ja,
ne?
was,
Also binäre Geschlechterrollen werden
ja,
weiterhin an Relevanz verlieren, ne?
sagt diese Person und ich,
Der Mann, die Frau.
da bin ich,
Ich,
glaube ich auch. Also das
ich,
ist,
also seine, die Formulierung des Menschen hier ist, ich finde es positiv,
ja,
wenn
genau.
jemand ein Bild von maskuliner Stärke projiziert, aber immer noch emotional offen sein kann. Und ich finde es positiv, ja, weiß ich nicht, kann man eben deuten als, ist meine persönliche Präferenz versus ist gut, wenn. Ne? Und solange es nicht schlecht ist, wenn jemand auch keine maskuline Stärke projiziert,
Ja.
finde ich das auch grundsätzlich zustimmenswert.
Solange das,
Ja.
also solange das auch deskriptiv ist das
Genau.
auch okay. Solange es dann irgend, also wenn es dann irgendwann präskriptiv wird, dass man den Leuten eben vorschreibt, so hast
Aber
du zu sein.
da sind auf jeden Fall auch viele Sachen dabei, denen ich auch zustimme. Beispielsweise sagt der Mensch auch, er findet es falsch, dass auch physische Merkmale wie zum Beispiel Vulva und Penis ein Geschlecht festlegen, Mann oder Frau. Das ist in der heutigen Zeit ja auch definitiv der Fall, also auch durch mediale Repräsentationen mittlerweile bekannt, nicht der Fall schon immer, sondern es ist auch mittlerweile einfach sehr, ja, selbstverständlich, dass es Menschen gibt, die ja, trotz des augenscheinlichen einen Geschlechtes überhaupt nicht danach zu bestimmen sind, was sie unter der Unterhose für ein Geschlechtsmerkmal haben.
Unter der
Und das
Haube.
finde unter der Haube. Genau, also auch das ist nicht exklusiv. Das vergessen Leute. Das war auch bei der Debatte, hier, jetzt sollen Frauen Menstruationszubehör bekommen. Das ist ja wohl unfair. Die diskriminierten Männer, wo man dann auch immer sagen, ja, gibt halt auch Männer, die menstruieren, Bro.
Ja.
King. Da fühle ich
King,
mich
King,
jetzt
das
einmal
ist nicht
als der
cool.
Bodybuilder am
Ja.
Laptop, der emanzipatorischen, aufklärerischen Content produziert hier. Genau, und diese Exklusivität wird also auch durch seinen Beitrag hier so ein bisschen aufgehoben. Das finde ich auch sehr zustimmenswert. Also alles, was wir an Zuschreibungsmerkmalen von männlich, weiblich kennen, ist auch eigentlich, so wird es auch gerade medial repräsentiert, immer weiter daran, nicht mehr exklusiv zu sein, auch nicht mehr exklusiv gedacht zu werden.
Wir können diesen Exkurs nicht in Gänze führen hier, aber ich würde jedem Menschen, der uns zuhört, all unseren ZuhörerInnen nahelegen, sich mal tatsächlich damit auseinanderzusetzen, wie das ist mit auch dem immer viel zitierten biologischen Geschlecht in Anführungszeichen. Man hat es nicht gesehen, ich mache jetzt so Lufthäkchen, so Anführungszeichen. Dann findet man nämlich heraus, dass diese Verteilung, die wir alle mal in der Schule gelernt haben, ne, XX, XY, dass das, weiß Gott, nicht die einzigen Varianten sind, wie jetzt Chromosomen zum Beispiel verteilt sein können. Und das hat so viele verschiedene Varianten, dass allein schon der Gedanke, dass das biologische Geschlecht binär wäre, ist falsch. Das ist einfach faktisch nicht wahr. Das ist wissenschaftlich nicht belegbar.
Es ist mindestens sehr, sehr
Genau,
unpräzise
mindestens ist
und
es
verallgemeinernd.
genau. Und das lege ich euch allen mal wärmstens ans Herz, sich damit auseinanderzusetzen, weil das ist eine ganz, ganz großartige, ich will nicht sagen Waffe, aber es ist eine ganz großartige Ressource in Diskussionen über Gender auch, weil man dann den Leuten sagen kann, ja, aber hör mal, nicht mal biologisches Geschlecht ist binär. Und dann kann
Ja.
man sagen, hier, das und das und das und das. Es gibt diese Chromosomenkombination, es gibt diese Chromosomenkombination, es gibt diese, und das sind bei weitem nicht irgendwie so einer in 5 Milliarden Leuten oder sowas, sondern das sind schon so, ich glaube, knappe, boah, ich bin mir nicht sicher, ich will nicht lügen, aber ich glaube, knappe 2-3% der Weltbevölkerung auch, die da so reinfallen. Und viele Leute wissen das ihr ganzes Leben lang nicht, weil du kannst halt.
Ich wollte gerade sagen, wer kennt denn seine Chromosomen?
Ich wirklich? Nicht. Du?
Ich auch nicht.
Ich weiß nicht,
ist mir auch scheißegal, ehrlich gesagt. Eben. Meine Blutgruppe voll, die habe ich dann irgendwann meine Mutter erfragen müssen. Ich glaube, es ist A-positiv, aber ich bin mir auch wirklich nicht sicher. Also sind Sachen, da geht man erstmal standardmäßig von aus, aber man ist sich dessen nicht bewusst. Ja. Das ist auch etwas, was gerade auf Männer zutrifft. Niemand ist sich seiner Heterosexualität wirklich bewusst, sondern es ist halt eher so, ja, ich bin halt, also ist ja selbstverständlich, oder? Es ist eine Selbstverständlichkeit. Und genauso gibt es aber auch diese maskulinen oder männlichen Merkmale, die einfach for granted genommen und verselbstverständlicht werden und die erst offenbar und betont werden, wenn sie jemand nicht erfüllt. Aber lass uns mal weitermachen. Mhm. Wir haben ja noch ein paar Menschen hier. Der nächste ist Anas Mardiki, ein Mann, der aus Syrien vor ein paar Jahren nach Deutschland kam und im Moment, so steht es hier, Pharmazist, wie sagt man das
Apotheker.
Auf Deutsch? Apotheker in Stuttgart wird. Shoutout nach Stuttgart an die Heimatecke, die erweiterte meiner väterlichen Verwandtschaft. Er sagt, der ideale Mann ist ein hilfreicher Mann. Er weiß, was seine Freunde brauchen und versucht immer da für sie zu sein. Sein Aussehen, sein Körper, seine Kleidung sind komplett irrelevant. Es hängt alles von seinem inneren Wesen, von seinem Herzen ab. Der perfekte Mann denkt immer positiv und versucht, Dinge zu machen und Probleme zu lösen, statt wallowing in the bad, im Schlechten zu schwelgen und im Negativen zu verharren. Er glaubt, dass Differenzen zwischen unterschiedlichen Ländern oder Kulturen wesentlich weniger wichtig sind als Familie und Bildung. Wenn ich jemals einen Sohn habe, werde ich ihm auf jeden Fall beibringen, positiv zu denken. Das ist ein sehr schöner Beitrag, wie ich finde. Und auch kann man komplett so unterschreiben. Ich finde, dass da eigentlich nichts den Anschein hat, dass das irgendwie exklusiv ist. Er betont weder sowas wie biologisch oder auch nur so. Also das sind ja alles so Verhaltensweisen, die auf jeden anderen Menschen, jeden anderes Geschlechtes zutreffen könnten. Ja. Und die alles andere als exklusiv sind. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön.
Ich finde, es ist wichtig, das auch festzuhalten. Ich meine, das hat er jetzt nicht gesagt, deswegen möchte ich ihm das auch nicht unterstellen. Aber es gibt natürlich Menschen, die dann sagen würden, okay, das ist ein idealer Mann, eine ideale Frau sieht jetzt nochmal anders aus. Ich glaube, man kann aber den Tipp, den er jetzt gibt hier quasi, das ist sowas sehr großartig, wie du schon sagst, so generell Anwendbares, oder?
Ja.
Einfach.
Also ich finde natürlich, dass es sowas wie den perfekten Mann nicht gibt. Ja. Das sagt er jetzt so, aber das ist vielleicht auch der perfekte Mensch, also wenn man sich einfach, so wie wir es als Gesellschaft ja auch tun sollten, wenn wir uns jetzt immer so an Star Trek-Utopien orientieren, allem, was wir tun, dann kann das ja einfach eine Handlungsmaxime sein, von der wir wissen, dass sie nicht zwangsläufig eintritt, wo es aber trotzdem nicht schadet zu denken, es geht immer noch mehr, es geht immer noch besser. Ja. Mag sein, dass es auf menschliche Verhaltensweisen nicht zutrifft und ich finde auch nicht, dass man immer positiv denken muss, dass gerade Männern zugeschrieben wird, Probleme zu lösen. Aber ich finde auch nicht, dass das so, wie er das sagt, eben exklusiv wirkt. Ich finde, er sagt einfach, dass er das gut findet und das sind alles so Meinungen, die ich wenig normativ und irgendwie exklusiv finde. Und deshalb finde ich das in erster Linie jetzt erstmal sehr in Ordnung.
Ja.
Ne? Und was ich sehr unterschreiben möchte, ist natürlich sein Aussehen, sein Körper, seine Kleidung sind komplett irrelevant. Ja, finde ich auch, definitiv. Da sollten wir uns keine Männlichkeitszuschreibungen erlauben. Ja, sollen wir sonst noch etwas dazu oder sollen wir weitergehen?
Wir können mal weitergehen. Dann mache ich mal
Elke.
Die nächste Person. Die Elke. Elke Schubert. 76 Jahre alt. Very much involved in the family business and local politics. Okay, also anscheinend macht sie so Lokalpolitik. Scheint es in einem Dorf in Südhessen.
Schön.
Und sie sagt...
Jetzt bitte den ganzen Artikel mit hessischem Dialekt vorlesen.
Aber ich kann gar kein hessische Dialekt.
Hessisch.
Ich auch nicht. Maskulinität. Oh Gott, jetzt kommen die Hessen wahrscheinlich bei uns in die Kommentare und sind also... ich weiß gar nicht, wie man sich auf Hessisch aufregen würde.
Vielleicht so.
Ich war immer nur in Eschwege. Das ist gerade so Hessen.
Ich war auch mal in Eschwege, siehst du? Ja,
fürs Open Flair immer. Aber naja, die Elke. Die Elke sagt, Maskulinität war kein wichtiger Faktor in meiner Ehe. als wir unsere drei Kinder erzogen haben, gab es allerdings Situationen, in denen es, in denen die notwendige Ordnung nur dadurch wiederhergestellt werden konnte, dass mein Mann mal hart durchgegriffen hat. Ein liebender Vater, der seine Kinder kuschelt, mit ihnen Spaß hat und mit ihnen spielt, ist in meinen Augen maskuliner als ein permanent grummelnder und strafender Vater. Auf jeden Fall, sagt sie, ist Maskulinität auch mit dem äußeren Erscheinungsbild verknüpft. Wenn ein Mann mit einem Bierbauch und seinem Unterhemd raushängend keinen Finger hebt, um seiner Familie zu helfen, aber und lieber auf der Couch vorm Fernseher oder vorm Computer nach der Arbeit sitzt, dann ist das für mich unmännlich. Ein sportlicher, gut gebauter Mann, der auch wichtig, für den auch ein moderner Look wichtig ist, ist in meinen Augen der maskuline Typ. Ich finde es auch wichtig, dass es gut für eine Frau ist, in einer gleichwertigen Partnerschaft eine männliche Schulter zu haben, an der man sich ausweinen kann in Stresssituationen.
Tja, spannend. Ich finde, man hört hier sehr heraus, dass sie versucht, das Gegenteil von ihr bekannten Stereotypen hervorzuheben. Also sie benennt zum Beispiel dieses auf sein Äußeres achten, weil ich glaube, dass sie vielleicht auch noch in einer Zeit groß geworden ist, oder dass sie Werte transportiert bekommen hat, sodass der Mann nicht so auf sein Äußeres achten muss und dass das eher eine Eigenschaft ist, die der Frau zugeschrieben wird. Also so wirkt das sehr auf mich. Genauso wie ein liebender Vater, der kuschelt und Spaß hat, bla 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 bla. Grumbling and punitive father, ne? Also ein Grummelbär sozusagen, der nicht wirklich nach außen hin mit seiner Familie offen ist und liebevoll interagiert. Auch das scheint etwas gewesen zu sein, was so mein Eindruck durchaus noch eine Realität war, lange und immer noch ist, auch sicherlich, was als Rollenbild existiert. Und ich finde, sie versucht hier so einen Gegenentwurf zu zeichnen, der aber auch natürlich an manchen Stellen nicht unkritisch zu betrachten ist. Ne? Also da haben wir jetzt den ganz klaren Unterschied, den sie macht zwischen, das ist für mich unmännlich und das ist für mich maskulin.
Genau, da bin ich auch.
Und das ist trotzdem schwierig. Ich verstehe total, was sie sagt. Ich glaube, sie versucht da wieder vorhandener Stereotype zu gehen. Allerdings darf man auch Männern im Bierbauch, die nur vorm Computer sitzen, nicht absprechen, Mann zu sein. Das ist, dadurch machen wir uns nicht besser als sie, die behaupten, nur das sei ein Mann. Was sagst du zu dem Weinen am Ende?
Also ist super kacke, wenn du halt mein erster Gedanke war, sucks to be lesbian.
Ja,
dann in der Situation, wo ich so dachte, ja gut, was machst du denn dann? Hast du halt verkackt. Das ist so das, was da so für mich echt im Unterton mitschwingt, was mir gar nicht gefällt. Ich finde auch den Gedanken, das ist so ein Ding, das hat wieder damit zu tun, mit diesem, worum es bei uns ja ganz massiv geht. Männer sind so stoisch und sind so die Felsen in der Brandung und sind so wichtig, ne? Und die haben ja selber keine psychischen Probleme.
Das sei auch notwendig.
Ja, genau.
So benennt sie es ja hier,
das ist,
ne?
Genau, das ist wichtig, dass das so ist, ja. Oder um es mit Herbert Grönemeyer zu sagen, Männer weinen heimlich. Ja.
Ja.
Ich habe da nämlich auch mal die Lyrics von Herbert Grönemeyer aufgemacht, damit wir da auch vielleicht
mal auch
kurz drüber diskutieren können, weil die sind ganz interessant. Das ist eigentlich, hat er da, der waren schon gute Gedanken, die er da veräußert hat, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, bei Elke merkt man halt, sie ist 76 Jahre alt. Das ist immer kein Freibrief dafür, irgendwie sagen zu können, was man will. Und ich finde, sie tut schon ihr Bestes. Sie könnte sehr viel schwierigere oder problematischere Aussagen treffen. Es täte ihr aber auch ganz gut, wenn sie eventuell über ihre Standpunkte, finde ich, nochmal reflektiert. Weil es gibt so ein paar Dinge, die sind schwierig. Weil das ist dann schon preskriptiv, wo sie dann sagt, so muss ein Mann aussehen. So, und das ist eigentlich, das ist nicht okay, Elke.
Ich finde das auch sehr passend, wie Herbert Grönemeyer das sagt. Also das ist auch so, wie sie es beschreibt. Männer nehmen in den Arm, Männer geben Geborgenheit. Das ist das, was sie auch gut findet. Und das ist auch, also ganz grundsätzlich, das ist ja auch voll ihr Recht. Das als normativen Standard anzusetzen, ist schwierig.
Ja.
Aber jeder Mensch hat ja auch seine Biografie, warum er oder sie denkt, was er denkt, was sie denkt. Und das ist also auch grundsätzlich, wenn wir das jetzt hier so kommentieren, auch wieder nur unseren Senf, den wir zu anderem Senf hinzugeben. Wir wollen das jetzt gar nicht so auf normativer Hochebene von oben herab bewerten, sondern das ist einfach so unser Eindruck, der da von uns entsteht. Insofern glaube ich, dass das auch einfach viel Produkt ihrer Zeit ist, was hier so transportiert
wird. Man darf sich das auch wünschen. Das ist auch so.
Ja.
Also Elke darf,
man darf sich das wünschen, voll wünschen. Voll.
Einen Mann zu haben, der diese wie nennt man das? Diese Punkte erfüllt. Unbedingt.
Der die nötige Klarheit mitbringt, um Probleme zu lösen. Ich darf Elke aber auch wünschen, dass sie diese Kompetenz selber aufbringt.
Ja.
Unbedingt. Oder dass es für sie sicherlich auch wichtig gewesen wäre, selber ein genötiges Maß an Klarheit zu besitzen. Und es ist, wie du sagst, also dann nimmt man mal Beziehungen, wo kein Mann vorhanden ist und da wo auch Kinder in der Familie vielleicht sind. So was machen die dann? Also das ist ja eigentlich Dominanz, aber eine gewisse Klarheit gegenüber auch Kindern ist total wichtig. Also das sage ich als Pädagoge. Aber wer die mitbringt, ist total egal. Also ich glaube, bei meinen Eltern war es auch häufig eher meine Mutter und das war auch in Ordnung so. Und ich denke, gerade auch in anderen Familienkonstellationen ist es für alle Beteiligten wichtig, dass sich da niemand von den Kindern erziehen lässt. Das passiert auch sehr häufig, aber das muss nicht die exklusive Rolle des Mannes sein, ganz im Gegenteil. Und es muss auch nicht die Mutter sein, die immer nur tröstet. Ne? Auch das kann von allen gleichermaßen gemacht werden. Gut,
Janosch.
Der nächste, ich weiß nicht, ob man ihn Janosch oder Janosch ausspricht, kann beides sein.
Ich glaube, mit dem Akzent obendrauf ist es die.
Ich glaube, es bräuchte beim S auch nochmal so ein bisschen.
Variante, aber ich kann ja mal nachschauen. Janosch. Während du das mal vorliest, schaue ich mal nach.
Also, Janosch Erkens ist ein freiberuflicher Journalist aus Frankfurt am Main und sagt, jemand wie ich ought to know.
Sollte wissen.
Sollte wohl am besten wissen, was Maskulinität ist, denn im Gegensatz zu einem Mann, der als Mann geboren wurde, hatte ich die Aufgabe, durchaus einige Menschen zu überzeugen, dass ich wirklich ein Mann sei. De facto kann ich dir nicht sagen, was bei mir maskulin ist, außer der Gewissheit, dass ich ein Mann bin. Meine Freunde sagen, ich habe mich nur äußerlich durch Geschlechtsangleichung verändert. In der Vergangenheit wurde ich als Frau wahrgenommen, ohne dass es da Verwirrung gab. Heute werde ich, ohne dass es Verwirrung gibt, als Mann wahrgenommen. Unglücklicherweise kann ich aber nicht sagen, was das über meine Maskulinität aussagt.
Also nicht nur meine, über Maskulinität generell, sagt er.
Ja, was es über Maskulinität aussagt, stimmt, genau. Ich kann unglücklicherweise nicht sagen, was das über Maskulinität aussagt. Ja, ich will gar nicht wissen, wie unglaublich anstrengend das ist, Leuten immer wieder darauf hinzuweisen, dass man ein Mann ist und misgendert zu werden. Das kann ich nicht nachvollziehen. Aber das ist etwas, mit dem der gute Janosch hier sehr gestruggelt hat.
Ich habe es nachgeschaut.
Doch, Janosch. Also braucht es keinen.
Nein.
Boot über dem S. Spannend, Janosch. Genau. Und im Endeffekt zeigt er auf, wie beliebig das sein kann, oder? Wie man als was wahrgenommen wird.
Ja, es ist auch, was auch ganz klar wird, ist, also man sieht dieses Bild hier auch, und das sind immer Fotos von den Menschen, ja, und Janosch ist, das ist auch ein sehr professionell aufgenommenes Bild, ja. Wir sehen da einen jungen Mann, ich würde sagen so, Mitte, Ende 20, Anfang 30, 35, Mitte 30.
Er ist 35.
35. Sieht jünger aus, als er ist. Und mit Bart, ja.
Mit sowohl Mustache als auch Stoppelbart.
Ja, und also mit kantigem Gesicht auch, ja. So, was ja auch für viele Leute immer ein Telltale-Sign ist. Und ich glaube, das ist halt so das Ding. Wir nehmen halt Menschen häufig einfach, und das ist ja auch, ich meine, wie anders soll man es machen, aber wir nehmen ja Menschen häufig optisch wahr und orten sie dann gleich irgendwo ein. Und ich denke, da ist halt eben das Ding, dass für Janosch das so ist, solange man irgendwelche femininen Stereotype erfüllt, optischerweise, wird man halt in diese Schublade eingeordnet. Und sobald man die männlichen Stereotype erfüllt, wie zum Beispiel der Bart und das kantige Kinn und die kurzen Haare, dann ist man halt eher da, ne?
Ja.
Ja,
also
an dieser Stelle.
Diese Verwirrung gibt es ja.
Ich habe immer so Bartneid auf Transmänner, weil die fast alle Transmänner, die ich kenne, haben besseren Bartwuchs als ich. Und das ist immer so ein bisschen traurig. Nein, ich finde das ganz großartig, dass das ist. Bin dann immer
für
nur
dich so, findest du das traurig?
Für mich finde ich das traurig. Ich bin nämlich immer ein bisschen neidisch, weil ich so denke, oh.
So ein spezifisches Barthormon in den Hintern, das wär's für dich, wa?
Ja. Ja.
Vor allem, ich
hätte gerne Hormone.
Ich muss da jetzt so ein bisschen Barttipps geben. Ja. Ich finde das manchmal so ein bisschen kritisch. Aus Modesicht, dass auch gerade Transmänner, die sind dann so super stolz auf ihren Bart. Ich sehe das im Insta-Feed von manchen, denen ich folge, ne? Und sind so, ja, endlich Bart! Und dann lassen sie so diese Babyhaare stehen. Das, was man sich stolz als Teenager auch damals hat wachsen lassen, weil man sich älter aussehen lassen wollte. Ich bin da selber auch definitiv keine Ausnahme mit meinen Koteletten damals, die ich zu einem so rundherum Kinnbart wachsen lassen wollte. Sah ganz furchtbar aus. Also, rasiert den weg und lasst die Nicht-Babyhaare danach nachwachsen. Es sieht so viel besser aus. Ja, so mein Tipp für alle Menschen mit Bart, egal welchen Geschlechts. Ja, und ich würde auch, also ich hätte Janosch Vorgeschichte also rein optisch überhaupt nicht vermutet, ist mir auch voll egal eigentlich so grundsätzlich. Und ich denke, dass das auch aufzeigt, wie schnell das gehen kann. So, jetzt wirst du noch die ganze Zeit misgendert und bist eine Frau und wahrscheinlich jetzt so ein Jahr später hätte niemand ihn misgendert, so niemals.
Ja.
Und ich muss auch sagen, dass das ja auch gerade in der Jugendzeit vor dem Stimmbruch auch total beliebig war. Mhm. Also hatte dann ein Mädchen sich entschieden, sich die Haare abzurasieren, war es plötzlich ein Junge. Und umgekehrt, Jungen mit langen Haaren, die nicht gesprochen hatten und noch keinen Bartwuchs hatten, waren Mädchen. Da wurde es also nur an der Haarlänge festgemacht.
Ich meine,
und das sagt ja eigentlich auch, wie beliebig wir Männlichkeit und Maskulinität assoziieren und wahrnehmen, so in kurzweiligen Begegnungen.
Du erinnerst dich an mich als Teenager? Ich hatte ja auch lange Haare immer.
Stimmt, ja, sicher.
Wie häufig ich habe hören müssen, ob ich jetzt ein Junge oder ein Mädchen wäre. Also damit bin ich ja aufgewachsen in der Zeit. Immer wieder.
Ganz und merkwürdig.
Also mit meiner neu gefundenen inneren Stärke, die ich jetzt habe und meiner Reflexion, wünschte ich mir, ich hätte damals sagen können, weißt du was, weder noch.
Dann wären sie mega verwirrt gewesen.
Aber damals war es mir unglaublich wichtig, den Leuten dann immer zu sagen, oh ja, hier, nee, aber ich bin aber ein Mann. Und kaum hat der Stimmbruch angefangen, war ich super stolz da drauf. Ja? Und ich habe eine Zeit lang
habe ich immer aktiv irgendwie so gesprochen, damit man merkt, dass ich jetzt eine tiefere Stimme habe. Solche Experimentierphasen, das ist auch voll okay. Das sollen sie machen dürfen. Ist all right. Jetzt gucken wir mal, was der Raoul Krauthausen dazu sagt.
Raoul Krauthausen, der ist mir...
Übrigens, ganz, ganz toller Mensch. Shoutout. Folgt dem alle auf Instagram. Ein Inklusionsaktivist, Autor und Moderator, der auch aus Berlin kommt. Ich hatte schon mal fast beruflich mit ihm zu tun, aber dann leider doch nicht.
Schade.
Genau.
Also Shoutout an Raoul Krauthausen. Raoul Krauthausen ist auch richtig geiler Name übrigens. Ich finde das ist ein
richtig guter
Name. Der rollt so von der Zunge. Raoul Krauthausen. Raoul Krauthausen und ich haben etwas gemeinsam. Raoul Krauthausen und ich haben beide Glasknochen. Aber er schlimmer als ich. Wollte ich nur mal so...
Ja.
Loswerden. Was übrigens auch ganz interessant ist zum Thema Inklusionsaktivismus und Behindertenrechte und sowas oder Rechte behinderter Menschen, ist ja eine Präferenzfrage, wie man das sagt oder nicht, weil zweimal dieselbe Krankheit in sehr unterschiedlichen Ausprägungen, mir sieht man es nicht an, ihm schon, wenn man weiß, worauf man achten muss.
Ja.
So, jetzt sagt der gute Raoul Krauthausen, ich habe relativ wenig gemein mit dem männlichen Ideal oder Klischee. Nicht nur, weil ich behindert bin, aber auch, weil ich klein bin und weil ich im Rollstuhl sitze, passe ich nicht so in dieses Bild des Beschützers, aber eher in das von dem, der beschützt werden muss. In meiner Jugend habe ich mich unmännlich gefühlt. Es ist mir relativ schnell aufgegangen, dass ich nicht oben auf irgendjemandes Liste stand, wenn es um Kuscheln ging bei Teenager-Partys. Das hat jetzt bedeutet, dass ich die ganze Sache in einem differenzierteren Maße wahrnehmen konnte. Ich habe in Frage gestellt, wer als really strong, wer als sehr stark wahrgenommen wurde und habe herausgefunden, dass es auch emotionale Stärke sein konnte. Männer sind wahrscheinlich das schwächere Geschlecht, weil sie das unterdrücken. Ich habe mich vom klassischen Konzept von Maskulinität nicht verabschiedet, distanziert.
Distanziert.
Und ich versuche der weiblichen Seite in mir die Möglichkeit zu geben, herauszukommen und auch manchmal zu weinen. Im Prinzip würde ich wollen, dass alle Männer Privilegien erkennen und sie benutzen, um Raum zu schaffen für nicht privilegierte Menschen. Da ist sehr viel, sehr Kluges und sehr Reflektiertes drin.
Aber ja, auf jeden Fall.
Zwei Sachen, die ich so ein bisschen...
Ja, ein bisschen weirde Wendung am Ende. Also ich finde auf jeden Fall, dass sein Beispiel sehr gut aufzeigt, wie Menschen auch strukturell, ja, das, also diskriminiert und auch negativ wahrgenommen werden, ohne dass sie überhaupt Einfluss darauf haben, es anders machen zu können, so. Also per se, du wirst mit der Behinderung, der Krankheit geboren und schon ist ein Ideal für dich nicht mehr erreichbar, aber es ist trotzdem gesellschaftlich gefordert, dass du das performst oder erreichst, in dem Fall diese Stärke. Er geht auch wieder auf diese Beschützerrolle ein, die er wahrgenommen hat, die er nicht erfüllen kann, die auch, wie wir schon gesehen haben beim Beispiel von Elke, die das ja auch toll fand und notwendig fand, dass ihr Mann das so gemacht hat. Genau, also das scheint so durchgehend transportiert zu werden, ne? Die starke Schulter. Und ja. Er kam als starke Schulter wohl eher weniger in Frage, scheinbar in seiner Wahrnehmung, was ich natürlich traurig finde, wenn ihn das negativ betroffen hat. Und ich finde auch stark, dass er sagt, Männer sind wahrscheinlich das schwächere Geschlecht, weil sie diese emotionale Seite unterdrücken. Und wir alle wissen, dass Unterdrückung eigener Gefühle grundsätzlich zu sehr negativen, spät- und langfristigen Folgen führen kann. Dann wiederum sagt er aber auch was sehr Merkwürdiges, wo ich auch nicht ganz weiß, wie ich ihn da verstehen soll, ne? Also er versucht, seiner weiblichen Seite zu erlauben, herauszukommen, wo ich mich jetzt auch wieder fragen würde, ja, was ist denn eine weibliche Seite? Sogar manchmal weinen. Ich weiß nicht, ob er das assoziiert mit weibliche Seite oder ob er sogar weinen einfach als etwas sehr Extremes, was man nicht erlaubt, er aber erlaubt, sieht.
Ja, das ist eben
da,
auch so.
Also da will ich Ihnen jetzt keine Deutung in die eine oder andere Richtung unterstellen. Ich finde es auf jeden Fall trotzdem merkwürdig, ein Weinen mit sogar zu assoziieren. Also ich finde, da wird auf jeden Fall deutlich, dass Weinen ein extremes Ausmaß an Gefühlsausbruch darzustellen scheint, was nicht genauso eine normale Reaktion ist wie Aua zu sagen, wenn man sich wehtut oder so, sondern das ist dann wirklich etwas Extremes, was nicht unbedingt öffentlich performt wird. Was generell nicht performt wird. Ja. So.
Oder um es wieder mit Herbert Grönemeyer zu sagen, Männer weinen heimlich, Männer brauchen Männer viel Zärtlichkeit. Heimlich.
Ja.
Oh, Männer sind so verletzlich.
Genau, aber ansonsten auf jeden Fall ein kleiner Eye-Opener.
Ja, also da ist viel, viel Kluges drin, was er sagt. Und ich finde mich da in manchen Dingen auch wieder. Wie gesagt, meine eigenen Erfahrungen mit diesen Glasknochen sind halt weniger extrem. Ich sitze nicht im Rollstuhl, ich mache tatsächlich auch irgendwie Kontaktsport und sowas. Ich scheine momentan ganz okay Knochendichte zu haben. Nichtsdestoweniger, trotz habe ich da lange mit gekämpft, auch mit dem ganzen Gefühl von, ich bin sehr gebrechlich. Ja, ich habe mir mit anderthalb Jahren mal einen Oberschenkelhals gebrochen, einen Spagat gemacht. Und das hat mich mein Leben lang begleitet. Da habe ich mir irgendwann so mit 11 oder was, habe ich mir noch mal einen Arm gebrochen. Das hat mich auch mal jahrelang begleitet. Das war immer so, ich hatte richtig Bock gehabt, Fußball zu spielen. Weil irgendwie erstmal haben alle coolen Kids Fußball gespielt. Aber dann war es noch so, ich mochte Fußball. Ich habe gerne Fußball gespielt eigentlich. Immer wenn ich mal so die Gelegenheit dazu hatte, fand ich super cool. Oder Handball. Ich war richtig gut in Handball. Aber immer wenn das aufkam, war ich so, ja, aber ich gehe ja kaputt, wenn ich das mache. So. Und deswegen kann ich das voll nachvollziehen, weil wenn er jetzt sagt, er hat sich da nicht so in dieser gesellschaftlich irgendwie krass propagierten Rolle des Beschützers gesehen, ich mich auch nie. Ich war immer so, ja, ich bin mal klein. Und ich war immer verhältnismäßig klein. Vor allem, weil ich halt irgendwann so mit 14 aufgehört habe zu wachsen. So 14, 15. Seitdem bin ich nicht mehr größer geworden, großartig. Und ja, also weißt du, mit 14, 15 ist man so mit 1,69 noch ganz gut dabei. Aber wenn dann die Freunde alle so 1,75, 1,80, 1,85, 1,95 werden, ja, dann sitzt man da und denkt sich so, okay, what the fuck? Na gut.
Ja.
Auf Dating-Apps. Ich weiß nicht, du bist jetzt nicht auf Dating-Apps, glaube ich, ne?
Ich war noch nie auf Dating-Apps tatsächlich.
Ich bin Find Me on Tinder. Ich bin ja ab und zu auf den Apps unterwegs, wie man so sagt, habe ich mir sagen lassen, also Jugendslang, ja. Wie häufig ich Profile sehe von Leuten, die entweder ihre Körpergröße angeben oder sogar sagen, sie möchten keine PartnerInnen über einer bestimmten oder unter einer bestimmten Größe.
Total häufig. Hast du noch nie von Frauen den Satz gehört, ein Mann muss so groß sein, dass ich mit High Heels noch nicht größer bin? Also das habe ich gerade in meiner Jugend habe ich sehr oft gehört. Geht gar nicht, wenn man kleiner ist. Und er muss so groß sein, dass ich mit High Heels noch etwas kleiner bin oder gleich groß. Fand ich da, ich bin 1,80 und trotzdem war das für mich schon so, okay, ja,
vor allen Dingen,
aber dann, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Kannst du bitte keine 12-Zentimeter-Dinger anziehen?
Ich wollte gerade sagen, weil dann kannst du dir, wenn das danach ginge, dann dürftest du ja
nur noch 1,90 Männer.
Ja, nur noch 1,90 Männer. Und du dürftest keine Freundinnen mehr haben, die irgendwie über 1,50 sind, weil dann wird das knapp.
Ja, naja, auf jeden Fall. Da sehen wir auch einfach einen Mann, der sich nicht aussuchen kann, auch zu versuchen, diesen Klischees zu entsprechen. Ne? Und daran sehen wir, wie ausschließend dieses Konstrukt von Männlichkeit auf jeden Fall auch wirkt. Gehen wir weiter zu Tarzana Tamalingam, die eine arbeitende Single Mother mit einer 9-jährigen Tochter ist, aus Berlin. Sie sagt, noch was ganz anderes, ich habe mich immer vor Männern gefürchtet, vor ihrem dominierenden Charakter, vor ihrer Gewalt. Es hat eine lange Zeit gebraucht, damit ich überhaupt in Beziehungen jeglicher Art involviert war, wahrscheinlich mit Männern. Ich hinterfrage alles, was Gesellschaft heute noch von Frauen erwartet, unter anderem mit einem Mann zusammenleben, verheiratet sein, gemeinsam Kinder aufziehen. Der Punkt ist, dass ich für mich selbst lebe, nicht für die Gesellschaft. Sogar mit augenscheinlich fortschrittlichem Denken bei Männern sehe ich, dass Feminismus trotzdem häufig nur in der Theorie existiert. Für die Männer, genau. Ich sehe, dass bei vermeintlich progressiven Männern ihr Feminismus trotzdem nur in der Theorie existiert. Ich möchte nicht, dass das Geschlecht einer Person wichtig ist oder eine Rolle spielt, aber davon sind wir immer noch einen langen Weg entfernt. Und deshalb glaube ich, dass wirklich Männer und nicht Frauen Empowerment brauchen, also bestärkt werden müssen, sodass sie nicht länger Angst vor uns haben. Ich denke, damit meint sie Frauen. Und dass die Mentalität des Hexenverbrennens für immer verschwindet. Das finde ich ganz klasse, was sie da sagt, aber auch ein bisschen gruselig. Ich finde das furchtbar, dass heutzutage gerade Frauen, und das haben wir ja auch in der Diskussion hier mit Not All Men und den Angstzuständen bei Heimwegen im Dunkeln und so weiter in den letzten Monaten gesehen, dass Frauen Angst vor dieser Männlichkeitsrolle haben, beziehungsweise Angst vor Männern haben müssen, weil die Männer diese Männlichkeitsrolle internalisiert haben und ausführen. Und wir sehen da auch Charakterzüge, die sie benennt, von einem hegemonialen Maskulinitätsbild. Wir hören hier das Stichwort der Dominanz, was wir ja auch schon kennengelernt haben, sei das jetzt in sozialer, finanzieller oder in körperlicher Hinsicht. Und ja, das ist schon etwas, was wir auch weiterhin noch gesellschaftlich transportieren immer wieder und wovor sie Angst hat.
Ja.
Und ich finde das jetzt, um den Bogen zu schlagen zu auch den Angststörungen, mit denen wir uns beide herumschlagen, es ist nicht nur so, dass Männer damit Frauen Angst machen, es ist auch so, dass diese dominanten Männer andere Männer damit ängstigen, die dieses Bild nicht erfüllen können. Und zwar nicht nur Männer wie Raoul Krauthausen, die einfach rein optisch und durch ihre Behinderung, durch ihren körperlichen Status da niemals hinkommen werden, sondern auch andere Männer, die einfach emotional anders ticken. Beispiel, ich selbst könnte durchaus auch mit dem entsprechenden Training und so weiter, ich könnte schon auch körperlich dominant aussehen, denke ich. Aber ich habe schon ganz früh gemerkt, dass das emotional für mich auch also vom Denken her einfach für mich nicht so geil ist. Also wenn man zum Beispiel guckt, ich war mit 15, 16 das erste Mal so auf Metal-Festivals. Und man kann Metallern vieles Positives zugute halten, auch unter anderem auch ein progressives gesellschaftliches Denken habe ich da viel erlebt, aber es gibt da auch schon immer diese Urgewalt Mannsein. Also ja, damals hat man zum Beispiel sich gegenseitig Mannsein angebrüllt, damit man den entsprechenden Alkohol äxt. Und das ist nur so eine Vorschau daraus. Und wenn ich da also in der Crowd stand mit lauter langhaarigen Männern, also da spricht auch schon wieder das brechende Klischee aus der Beschreibung, ne? Diese Männer hatten alle lange Haare.
Ja,
aber
die können ja auch besonders männlich sein, deswegen.
Die waren dann deshalb besonders männlich, denn das waren Wikinger. Da kann sich Felix jetzt an anderer Stelle mal lange drüber aufregen. Und auf jeden Fall, diese Wikinger hoben dann alle die Faust und dann zum entsprechenden Beat, der entsprechende Metal, machte man dann so, und ich habe mich dabei nie wohl gefühlt. Das war nicht ich. Und ich habe das wohl mitgemacht. Ich fand auch die Mucke super gut. Ich fand Metal richtig gut. Aber ich habe gemerkt, dass ich dieses Mannsein nicht internal gut finden kann. Dass das nicht meinem Wesen entspricht. Und damit habe ich ganz lange gestruggelt. Und dementsprechend, also nicht nur Tarzana Tamalingam hatte Angst vor Männern und vor ihrer Dominanz, sondern ich glaube auch andere Männer. Ja. Und das spricht ja dafür, wie universal beschissen dieses hegemoniale Maskulinitätsbild eigentlich ist. Von daher, wenn wir uns jetzt so, ja, Felix, was ist so dein Gedanke, wenn wir uns jetzt fragen, wann ist denn jetzt ein Mann,
ja,
nach also, all diesen Interviews?
Genau, super schwierig, oder? Also ich glaube, was auf keinen Fall geht, ist ein grundlegendes Prinzip zugrunde zu legen und sagen, das ist, was ein Mann ist. Man kann nur feststellen, dass es sehr viele verschiedene Ansatzweisen, Herangehensweisen an das Thema und an den Problemkomplex Männlichkeit gibt. Und man merkt, je präskriptiver sie werden, desto problematischer werden sie. Je mehr die Leute vorschreiben wollen, wie man als Mann zu sein hat, desto schwieriger ist das, desto mehr hat das, ruft das in andere Leuten Angst hervor, aber ruft das auch in dir selber Angst hervor. Ich weiß, ich hatte immer Angst, dem Bild nicht zu entsprechen. Also ich habe ich hab mich so
ja,
als Teenager und junger Erwachsener, ne, habe ich lange noch damit so und war so, ah oh, ja, aber was, wenn die jetzt denken, ich bin kein echter Mann? Boah, ja.
Dann ist das
whatever so. Would I do, ja. Heute sitze ich da und denke mir so, ja, oh nein. Aber ja, eben, genau, das macht viele, viele Dinge sehr, sehr schwierig. Und ich will es nicht ausklammern. Ich weiß, wir sind schon super, super lang dabei. Wir haben jetzt die Stunde schon voll und wir müssen auch zum Ende finden. Aber du hast in unser Folgendokument einen guten Punkt reingebracht. Und vielleicht können wir den eben in dieser Reflexions...
Doch, als warnenden Abschluss.
Als warnenden Abschluss nochmal anhängen. So, das passt auch gut zu dem, was ich gesagt habe. Je präskriptiver ein Männlichkeitsbild wird, je klarer euch Leute verkaufen wollen, das und das und das ist ein Mann. Und zwar nur das. Also exklusive Männlichkeitsbilder. Nicht, wenn euch einer sagt, ein Mann ist für mich das. Dann ist das fair. Und wenn die das so denken, dann dürfen die das so denken. Solange sie halt nicht anderen Leuten irgendwas...
Ja, denkt an den Apotheker aus genau. Stuttgart. Der meinte, für mich ist der ideale Mann, Punkt.
Ja, das ist legitim. Aber wenn man dann sagt, der
legitim.
Ideale Mann ist, Punkt, dann ist, dann wird's schwierig. Und es gibt eine ganz bestimmte Richtung, aus der solche präskriptiven Männlichkeitsbilder immer häufiger und immer mehr und immer lauter, habe ich das Gefühl, oder generell sehr laut kommen.
Ja, und das ist die Ecke des Rechtsextremismus und der Maskulinisten, die auch durchaus sich verschränken in dem, was sie sagen. Wenn man nämlich, das habe ich dann auch gemacht, wann ist ein Mann mal ein bisschen länger googelt, dann kommt man eigentlich sehr schnell, gerade auf YouTube, in so dubiose Ecken von Coaches und von Leuten wie Jack Donovan zum Beispiel auch. Das ist so ein ganz klassischer Maskulinist, der auch eigentlich schwul ist, aber das mittlerweile verleugnet und irgendwie anders bezeichnet oder so tut, als würde er es nicht performen. Ganz gruselig, also auch ein sehr durchtrainierter Mann und der stellt dann Regeln auf, wie man männlich sein kann, was männlich ist und was nicht, wie wir auch gegenüber Frauen männlicher wirken können und ja, das ist ganz kritisch. Ein weiterer Mensch, der sich sehr besorgt um gerade die deutsche Männlichkeit zeigte, war Bernd Höcke, der Also nun eigentlich Björn heißt, aber wir nennen ihn mal konsequent in Heute Show Tradition Bernd. Das Zitat genannte vor wenigen Jahren, wir müssen, ich glaube, er sagte im Vorfeld, wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken, sagte Björn Höcke. Mhm. Wir müssen wieder mannhaft werden, denn nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft und wir müssen wehrhaft werden. Und da bezieht er sich eben auf die sogenannte Masseneinwanderung, beziehungsweise damals die Flüchtlingssituation, die in großen Zahlen über das Mittelmeer kam. Und da sehen wir also auch eine ganz gruselige Verschränkung. Diejenigen, die scheinbar also ein ganz großes Interesse daran haben, das Männlichkeitsprofil zu schärfen, gerade mit solchen hegemonialen männlichen Eigenschaften, sind Menschen aus der Ecke des Rechtsextremismus und von diskriminierenden Persönlichkeiten wie sowas wie Pickup-Artists oder ja irgendwelchen dubiosen Coaches, die auch aus einer ideologisch ganz schwierigen Ecke kommen. Und das sind Menschen, die ausgrenzen, die diskriminieren und die eben nicht das Spektrum der Geschlechter offen halten, sondern das ganz gezielt verengen wollen, um patriarchale Maßstäbe wieder aufzubauen, patriarchale Verhältnisse wieder zu rekonstruieren und die sich halt durch diese stückweite Auflösung, durch feministische Bewegungen und aufklärerische Bewegungen bedroht fühlen in ihrer Identität. Und dass dann eben solche Abgrenzungsmechanismen passieren. Das ist ganz schwierig und ich glaube nicht, dass ein Mensch, der diesen Podcast hört, sich so für sowas begeistern kann, aber alles, was in diese Schiene geht, davon möchten wir auf jeden Fall ganz klar warnen. Hm. Und Felix, ich glaube, du hast es mit deiner Definition von Männlichkeit auch schon, was heißt von der Männlichkeit, von der Frage, der Beantwortung von der Frage, wann ist ein Mann ein Mann, eigentlich von Beginn an weggenommen. Ich denke, wir können auch unsere Meinung hier nochmal festhalten. Ein Mann ist, wer sagt, dass er ein Mann ist. Punkt. Yes. Und damit muss sich eigentlich auch niemand ausgeschlossen fühlen. Das hält das ja eigentlich so offen, wie es nur sein kann. Ja. Und das schließt all die Merkmale, die man für sich gut und wichtig finden kann, mit ein. Und ich glaube nicht, dass etwas verloren geht, wenn wir das eben so stark weiten. Ja, das ist unser Appell an dieser Stelle. Felix, wir haben uns jetzt auch wieder mal, finde ich, eine kleine Aufgabe zu stellen. Eigentlich ist das Selfcare, aber ich finde, wir sollten diese Woche mal was Unmännliches tun.
Was Unmännliches? Was
Stereotyp? Ja, so was Klischee, was Stereotyp Unmännliches.
Ah, ich hab schon
und was. Dann berichten wir, was damit passiert. Ich habe auch schon was. Ich habe auch während dieser Folge so ein bisschen dran gearbeitet. Und dann berichten wir in der nächsten Folge mal, wie das so gelaufen ist.
Pass mal auf, da gibt's Mittwoch einen Post. Verspreche ich.
Ja, genau, machen wir. Mittwoch halten wir euch auf dem Laufenden, wie das so gelaufen ist. Ja, bis dahin, seid gespannt. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge. Und ja, bleibt frisch und bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.